Deutschlandfunk, Kultur heute.
Denkmäler sind auf dem Weg, doch wie steht es ansonsten mit dem Verhältnis von Ost und West? Im Jubiläumsjahr werden fast im Wochenrhythmus neue Bücher publiziert, die Erklärungsversuche liefern sollen. Und die vielbeschworene Transformation der ostdeutschen Gesellschaft geht einigen nicht schnell genug. Da scheint es passend, dass das Humboldt-Forum zum morgigen Tag der Deutschen Einheit eine mehrtägige Reihe mit der Aufforderung »Transformiert euch« startet. Die ostdeutsche schwarze Soziologin Katharina Wader wird auf einem der Podien sitzen und über das Thema Brüche diskutieren. Mit ihr habe ich bereits am Montag gesprochen und sie gefragt, ob nicht die Brüche in ostdeutschen Biografien sehr verschieden sind und man sie nicht über einen Kamm scheren sollte.
Und definitiv. Davor würde ich auch auf jeden Fall warnen. Diese Tendenz gibt es, das so unglaublich zu vereinfachen. Also auch eine ostdeutsche Geschichte wahnsinnig homogen wahrzunehmen und dementsprechend ostdeutsche Biografien wahnsinnig homogen wahrzunehmen. Davor würde ich immer warnen. Es gab sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der sogenannten Wende oder der Wiedervereinigung und dementsprechend auch ganz, ganz unterschiedliche Biografien. Es gibt sogenannte WendegewinnerInnen, es gibt WendeverliererInnen und es gibt ganz viel dazwischen. Transformiert euch ist natürlich auch von der Reihe unglaublich provokant erstmal formuliert. Also das ist ja so ein Aufruf, ihr müsst euch verändern, was, glaube ich, gerade im Osten so ein bisschen auf so ein Gefühl von Genervtheit bei vielen Menschen stoßen wird. Denn ja, so ein Aufruf, transformiert euch, den gab es ja schon immer von Anfang an.
Jetzt macht mal bitte, aber schnell, so klingt das ein bisschen.
Genau, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Provokation dahinter, weil es ja immer so ein bisschen der Tenor war. Also zumindest als ich aufgewachsen bin, und ich denke, viele Ostdeutsche können ähnliche Erfahrungen schildern, gab es immer so eine Idee, so ihr müsst euch jetzt verändern. Ich weiß noch, ich war in der Schule im Gymnasium und da wurde uns aberzogen, Dialekt zu sprechen. Also da, wo ich herkomme, den Dialekt zu sprechen, weil man darf euch jetzt nicht mehr als Ostdeutsch erkennen. Ihr müsst jetzt Westdeutsch werden, mit allem, was dazugehört, mit allen Klischees. Es gab schon immer diesen Aufruf, transformiert euch. Und ich glaube, darüber sprechen wir auch so ein bisschen, die Erfahrung damit.
Sie sitzen auf dem Podium unter anderem mit Dirk Oschmann, der den Bestseller geschrieben hat, Der Osten ist eine Erfindung des Westens. Stimmen Sie dem zu?
Ich kann dem so nicht zustimmen, weil es unglaublich erstmal sehr simpel gefasst ist. Der Osten ist eine Erfindung des Westens. Das kommt ja auch nicht von Dirk Oschmann. Darüber wurde schon viele, viele Jahre zuvor immer wieder gesprochen. Worin ich dem zustimmen kann, ist, dass es sehr, sehr lange, also auch schon seit der Wiedervereinigung, gibt es eine Idee von Ostdeutschland, die medial und politisch etc. im öffentlichen Diskurs so changiert und immer wieder verfestigt wird. Das ist eher so ein Klischee. Und diese Idee von Ostdeutschland wird dann immer so einer Idee von Westdeutschland gegenübergestellt. Ich hatte darüber mal geschrieben, dass es so eine Art der böse Zwilling des Westens ist dann der Osten, wo man auch so alle unliebsamen Eigenschaften hinschieben kann. Wie zum Beispiel ein Problem mit Rassismus, was wir generell in Deutschland haben, wird dann immer nur zum Ostproblem. Dass der Osten weniger demokratisch ist, weniger kosmopolitisch, weniger Vielfalt hat gegenüber dem Westen. Das ist natürlich ein ganz bestimmtes Bild und ein Stereotyp, der sehr, sehr lange medial und politisch und in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde.
Eine Annahme, die ja auch lange vorherrschte, war, ältere Menschen im Osten sind in diktaturähnlichen Verhältnissen sozialisiert worden und deshalb können sie sich auch mit der AfD anfreunden. Und jetzt, Überraschung, wählen aber die jungen Leute die AfD, die Nachwendekinder. Wie kann das sein?
Ich glaube, das ist halt also zwei Dinge daran. Eines ist halt genau das Klischee, von dem ich immer spreche. Es wird so eine Idee von dem Osten gezeichnet, wie der Osten in Anführungszeichen tickt und dann wie die Ostdeutschen so ticken. Aha, das gab die DDR-Diktaturerfahrung, jetzt können sie gar nicht anders, jetzt müssen sie rechts wählen. Das ist so unglaublich simpel, dass es eben nicht die Realität trifft. Und dann, Überraschung, wählen halt die jungen Menschen rechts. Ich glaube, dafür gibt es eine ganze Anzahl an Gründen. Ganz häufig werden dann immer die Medien genannt. Die AfD hat mehr...
Das ist aber auch ein bisschen simpel, oder?
Total, total simpel. Ich glaube, dass das ein Aspekt ist, der in der Sache irgendwie mitschwingt. Ich glaube, wir müssen viel mehr in den Osten schauen und gerade in die Region, wo stark rechts gewählt wird, was ist da eigentlich passiert und auch viel mehr in die Geschichte reingehen. Ich würde schon davon sprechen, dass die jungen Leute, die in den Regionen aufwachsen, das sind ja meistens dann auch kleinere Regionen, also wir sprechen selten dann von der Leipziger Innenstadt zum Beispiel, sondern eher von kleineren Regionen, dass die auch mit einer gewissen, mit einer erlernten Resignation oder Perspektivlosigkeit aufgewachsen sind, die ihre Eltern bereits gehabt haben im Zuge, wie die Wiedervereinigung ablief. Das kann eine ganz gerechtfertigte Resignation oder Perspektivlosigkeit sein, das kann aber auch ein Gefühl von Abgehängtheit sein. Dann gleichzeitig gab es aber auch in den Regionen schon immer oder zumindest sehr, sehr sichtbar seit den 90er Jahren auch eine erlerntes Verständnis davon, dass angeblich diese ganzen sozialen Probleme gelöst werden können über eine rassistische Politik. Also ganz platt ausgedrückt, die Ausländer müssen raus und dann werden alle eure Probleme gelöst. Diesen Ansatz gab es in den 90ern, der massiv propagiert und gefahren wurde. Und die Gewalt in den 90ern hat ja dann gezeigt, wohin das geführt hat. Aber das ist auch ein gelernter Umgang mit solchen Problemen. Und das hat die AfD vor allem in Ostdeutschland ganz, ganz stark und bewusst in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt bespielt. Diese Antwort auf soziale Probleme, aha, die Ausländer sind schuld. Und dann ist es kein Wunder, dass auch die jungen Leute in diesem Klima aufgewachsen sind und diese Kontinuitäten weiterführen.
Jetzt versuchen wir doch einfach mal, das Ganze mal anzupacken, indem man sagt, Sie sitzen da jetzt auf der Bühne, es gibt diese Gesprächsreihe, transformiert euch, egal wie affirmativ das jetzt ist. Was glauben Sie denn, was ist in Ihren Augen wichtig, damit eine Transformation gelingen kann? Sie sind ja auch noch jung, zumindest unter 40. Was brauchen wir? Bildung, Kultur? Was ist nötig?
Was es einerseits braucht, ist ein Gleichgewicht. Und damit meine ich einerseits so eine narrative Anerkennung. Wenn wir von Deutschland vor 1989 sprechen, dass wir automatisch nicht nur Westdeutschland oder die alte BRD meinen, sondern auch die DDR. Dass es eine Gleichwertigkeit an Geschichte und Erinnerungen und Erfahrungen gibt. Das ist das eine, was es meiner Meinung nach viel zu wenig bisher gibt. Und die ostdeutsche Perspektiven haben immer noch eine gewisse Marginalisierung. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch eine strukturelle Angleichung, also dass strukturelle Unterschiede, die auch einfach weiterhin vorherrschen, was Vermögen angeht, was den sogenannten Osttarif angeht und so weiter, dass die ausgeglichen werden. Und ich glaube, dann kommen wir schon zu einem Zustand, wo erstmal Ost- und Westdeutschland relativ gleichgewichtig nebeneinander stehen. Die Unterschiede, die es noch gibt, frage ich mich, ob die überhaupt zusammengeführt werden müssen. Denn eigentlich ist doch Vielfalt, und das ist es ja im Endeffekt, wenn es ostdeutsche und westdeutsche Erfahrungen, Geschichten gibt, die einfach nebeneinander stehen, das ist ja eigentlich was Schönes.
Das heißt, müssen wir uns vielleicht gar nicht transformieren oder der Osten, sondern einander vielleicht einfach respektieren?
Respektieren und strukturelle Ungleichheiten ausgleichen. Ja, das finde ich gut.
Die Wende, die ist jetzt 35 Jahre her und in Berlin und Leipzig, da sollen Einheitsdenkmäler entstehen. In Berlin, da stockt der Prozess, in Leipzig, da stockt er auch. Also da werden Entwürfe verworfen und so weiter und so fort. Wie auch immer, es werden Denkmäler hin und her diskutiert. Es gibt aber noch keins. Wie wichtig ist Ihnen persönlich so ein Ort? Also solche Orte, die an die Wende erinnern, ist das nötig? Nötig für die Menschen?
Also ich glaube, erstmal sind so Denkmäler nie verkehrt, wenn sie an die richtigen Dinge erinnern. Also ich glaube, so ein Ort zum Gedenken ist nie verkehrt. Was ein Problem wird, ist dann, wenn es so tote Orte werden. Also wenn es irgendwo ein Denkmal gibt, aber es überhaupt keine gelebte Erinnerung gibt oder keine lebendige Erinnerung. Und ich fände es viel interessanter, ohne das Denkmal, die Denkmäler in Abrede zu stellen, aber ich fände es viel spannender und wertvoller, einfach ein Sprechen und vielleicht auch Erinnern ist so groß gefasst, aber vielleicht so mediales Erinnern im Sinne von, dass mehr Dokumentationen entstehen oder andere Beiträge, wo wir über die Wiedervereinigung und über Ostdeutschland einfach mal ein sehr vielfältiger Perspektive drauf schauen. Also rauskommen aus diesen simplen Erinnern, rein in mal wirklich zu schauen, was wirklich war, auch jenseits von so einem sehr westdeutsch gefärbten Blick, wo dann immer die DDR dran schuld ist, weg von so einem sehr ostdeutsch geprägten Blick, wo die Wiedervereinigung an allem schuld ist, rein hin, was war wirklich da, also good, so bad, the ugly in all seiner Vielfalt und Komplexität. Und das als gelebte Praxis würde ich mir sehr viel mehr wünschen.
Die Soziologin Katharina Wader zum Verhältnis Ost- und Westdeutschland 35 Jahre nach der Wiedervereinigung.